gibst eine Aufgabe an die KI und ich nehme jetzt mal einen Agent, den es gibt und den man benutzen kann und du sagst der Mensch, ich möchte mit meiner Tochter nach Mallorca, es muss halt irgendwie außerhalb der Schulferien sein und wir brauchen Hotel und Flug und so weiter und dieser Agent surft los und sucht aus dem Internet die Flüge raus, geht in deinen Kalender, guckt nach, schaut das Hotel nach, ruft im Zweifelsfall dort an oder schreibt eine Mail und so weiter.
Das ist quasi wirklich wie dein Klon.
Der macht das dann. Und der Punkt ist der, der macht das halt nicht so, du sagst ihm jeden einzelnen Schritt, sondern du gibst es als Prompt so kurz rein und der überlegt sich dann, was brauche ich alles dafür? Welches Tool brauche ich? Ich brauche einen Browser, ich brauche die Kreditkarte von Christoph, ich muss an die Mails, ich muss das tun. Der kann dann verschiedene Dinge tun und weil die eben auch coden können, kann sich so ein Agent nachher auch Sachen selber coden und auch Dinge tun. Und zwar mit einem gewissen Grad an, und das ist wichtig, Autonomie. Das ist ein echter Agent.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk. Und wir gehen heute mal wieder in ein Thema rein, das wir, wenn ich richtig mitgezählt habe, zweimal ganz dick auf der Agenda hatten und heute wieder mal ganz prominent. Und zwar von der praktischen Seite. Wir werden heute uns über KI, über künstliche Intelligenz unterhalten, aber natürlich nicht so nüchtern und trocken einfach als Phänomen bearbeiten, sondern wirklich in das praktische Tun reingehen und uns natürlich, wir sind ja hier bei Good Work, also wir reden über Arbeitskultur, natürlich auch die Frage stellen, wie wirkt sich das aus auf Arbeitskultur? Welche Features sehen wir jetzt ganz besonders und werden künftig wahrscheinlich noch sehen? Und da gibt es einen Menschen, der beide Welten perfekt zusammenbringt. Also ich verfolge ihn schon eine ganze Weile. Er ist für mich so ein bisschen sowas wie der Lehrer Schmidt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja, der Mathematik erklärt auf YouTube, er lacht schon, weil ich gebe zu, also ich höre ihm gern zu, weil es einfach so wahnsinnig anschaulich erklärt. Ihr wisst längst, wer es ist. Es ist Christoph Magnussen. Er ist nicht nur AI super, super, Superstar und YouTube-Star, sondern er ist vor allen Dingen auch Host des wunderbaren Podcasts On the Way to New Work. Naja, also, dass er vorbeikommt, das war sowas von ausgemacht. Jetzt ist er da. Ich freue mich ganz arg. Schön, dass du da bist, lieber Christoph. Herzlich willkommen bei Good Work.
Danke, liebe Jule, und ich komme aus dem Grinsen gar nicht raus. Oh, ich habe gerade bei Lehrer Schmidt musste ich so lachen, das ist ganz wunderbar. Dankeschön.
Und jetzt natürlich die Frage, kannst du das so annehmen oder ist das für dich eher eine Beleidigung?
Nee, überhaupt nicht. Ich nehme das so an, weil am Ende, man gibt ja was nach draußen und einen Teil von sich damit preis und man mag das nicht glauben, aber ich bin auch ein sehr sensitiver Mensch und feinfühlig und wenn das dann jemand für sich adaptiert, ich glaube neulich sagte einer zu mir, für mich bist du wie so Jamie Oliver beim Kochen. Das sieht so einfach aus bei dir, wenn du was erklärst. Habe ich auch angenommen und musste lachen und dachte, ach, weißt du was, das sind schöne Komplimente und auch mit dem Lehrer Schmidt, weil am Ende, ich mache es auch, um selber zu verstehen. Also ja, das ist klar. Einer der Beweggründe, warum ich damit angefangen habe, weil ich gemerkt habe, ich muss reden, um Dinge zu verstehen und habe gesagt, dann nehme ich sie halt auch mit auf. So ist es entstanden.
So, da habe ich jetzt schon gleich zwei Anker. Wir können schon dieses Konzept komplett zerreißen. Bei Jamie Oliver habe ich natürlich sofort The Naked Chef im Kopf. Und denk mir, okay, alles klar, was müssen wir uns jetzt vorstellen, wenn jemand sagt, du bist der Jamie Oliver, der AI, und ich denke an The Naked Chef, die frühen Phasen von. So, sorry, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt ein Kopfkino habt, aber bitteschön. Und na, also das ist auf jeden Fall schon mal was. Und klar ist es ja so, dass wir beim Erklären am allermeisten selbst lernen, oder?
Ja, das ist für mich, wie gesagt, oh herrlich, ich komme gar nicht aus dem Schmunzeln und lache wieder raus, so schön.
Du, wir können hier schon alles in die Tonne und wir gehen mal einfach in The Naked Chef und lernen und überhaupt. Yeah. Aber bevor wir das machen, Christoph, weißt du schon, was dich erwartet? Vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich weiß es auf jeden Fall, nämlich, wie bist du heute in den Tag gestartet? Das ist ja unsere Frage hier bei Good Work immer.
Ja, schön, schön. Also heute ist ja quasi, also während wir es aufnehmen nach Ostern. Das heißt, ich hatte sehr entspannte 4 Tage. Wir sind nämlich zu Hause geblieben. Und ich hatte Zeit eine relativ große Patchwork-Familie und ich nehme mir immer sehr früh morgens und abends dann Zeit, Sachen zu machen. Und ich konnte mal endlich wieder über die Tage an strategischen Sachen arbeiten. Und ich habe heute Morgen, als es wieder in die Woche ging, sehr lange meditiert tatsächlich. Also lange, also fast eine Stunde.
Ich hörte davon, dass du das regelmäßig machst.
Mhm. Also. Aber jetzt nicht jeden Tag eine Stunde. Aber heute war wirklich lang.
Krass.
Und wir sind dann aber auf dem Weg, ich glaube, in die Kita. Da war dann irgendwie viel los. Und ich habe aber gemerkt, ich wollte mich jetzt nicht aus diesem Modus auch bringen lassen. Mhm. Mir fällt es immer wieder auf der Straße, wie Leute denn hektisch sind und hetzen und pupen und oh. Und hier scheint die Sonne, das ist ja in Hamburg auch nicht so oft. Da habe ich gesagt, nee, ganz in aller Ruhe. Und ich sitze hier bestens gelaunt. Und es gibt schon echt eine Kraft. Also das muss man natürlich über Regelmäßigkeit machen. Aber gerade wenn man jemand ist, der sehr schnell auch die Energie von anderen Menschen aufnimmt, diese Grenze zu halten, also da hilft mir Meditation. Also insofern, ich bin sehr entspannt mit Meditation gestartet, aber früh. Also ich war 4:30, glaube ich, hoch und dann ging es los. Ja, das war heute mein Tag.
Ja, Hut ab. Also meinen Respekt hast du schon mal, meine Anerkennung. Jetzt mal ganz praktisch gesprochen, diese Menschen, wie du das jetzt auch praktizierst, die morgens so früh aufstehen, wann endet bei dir der Tag, wenn ich das mal intimerweise so fragen darf?
Viele sagen, ich ziehe den Hut, aber würde ich gar nicht, weil es ist schlichtweg mein Rhythmus. Weißt du, es sind ja andere, es ist einfach nur mein Rhythmus. Also ich wache irgendwann zwischen eigentlich eher so 4:45, 4:45, 5:30 sowas auf. Heute war früh und ich war gestern halt echt früh im Bett. Also ich war vor 10 im Bett. Ich würde sagen, 9:30 lag ich im Bett, wahrscheinlich 9:45 geschlafen. Also insofern, das für andere dann ja noch voll im Tag.
Ja, ich komme mir da total ins Bett geschickt vor.
Ja, also das ist so. Und ich will einfach nur morgens nicht von jemandem hören, was stehst du so früh? Also wenn ich quasi aus dem Bett schleiche. Ja. Es ist bei mir, kommen dann die Ideen. Ich schreibe die auf und dank KI habe ich jetzt ein Outlet, morgens jemanden, mit dem ich reden kann. Und ich habe heute Morgen, glaube ich, habe jetzt bewusst durchgezählt mal hier vor dem Chat, ich habe 11 Chats schon gehabt. Und tatsächlich mit, doch.
Und es ist für meinen Begriffe immer noch früh. Wir haben, glaube ich, 9:00.
Und ich habe tatsächlich schon bei uns an der Website was überarbeitet, ein Release gemacht.
Bis jetzt warst du mir sympathisch, Christian.
Ja, nein, aber also, es ist halt meine Zeit, weißt du?
Es ist so, wie wenn
du jetzt hier nach weitermachst. Ich habe jetzt quasi die Hälfte bei mir, also nicht ganz, ist übertrieben, aber ne, schon einen wesentlichen Teil durch. Mhm. Und mit allein aufgrund der Familiensituation bei mir geht das gar nicht anders. Also es ist dann ab 7 ist Rambazamba bei uns mit irgendwie alle fertig machen und so weiter. Das geht gar nicht anders.
Ja, und wie gesagt, also ich finde das ja hochspannend. Ich hatte jetzt auch ein Gespräch zu dem ganzen Thema Chronotypen, hochspannende Kisten. Also das wäre ja durch viel mehr als nur Lerche und Eule. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Typen und wie wahnsinnig bedeutsam das ist. Aber wir bleiben bei deinem Thema. Ich habe dich ja schon ein bisschen gefeatured, weil eine Sache habe ich vergessen oder beziehungsweise müssen wir mehrere Sachen wahrscheinlich noch nachholen. Du bist ja neben allem anderen oder an allererster Stelle bist du ja auch Unternehmer. Ne? Also du bist ja Gründer, glaube ich, auch von Blackboat. Mhm. Ihr seid eine Beratung, die sich unter anderem auch sehr, sehr stark pointiert, akzentuiert auf das Thema AI spezialisiert haben. Und ich glaube, dass du da wirklich an der Stelle bist, auch, ja, ich sag nochmal Lehrer Schmidt, der eine sehr, sehr gute Branchenübersicht hat, auch ein technologisches Verständnis, aber eben auch den Brückenschlag hin, was das eben mit den Teams, mit der Zusammenarbeit macht. Und da würde ich dich sehr, sehr gerne einladen. Und ich habe mal geguckt, also 711 Videos, verrät mir YouTube, hast du schon.
Ich habe nicht gezählt.
Und alle zwischen 5 und 8. Produziert. Oder nein, wann ist deine Produktionszeit?
Mein langjährigster Mitstreiter MP und im Team sind da noch ein paar mehr, Hanno und auch über die lange Zeit immer noch Leute, aber MP ist am längsten dabei. Also der ist früher, der konnte auch 11 aufstehen oder 12, hat er keinen Stress mit. Heute deutlich früher mit Hund und Partnerin zu Hause und so weiter, aber nee, wir produzieren dann irgendwann normal im Tag. Wobei, wenn Hanno aus dem Team kommt, der bringt auch sein Kind in die Kita, dann starten wir früher.
Mhm. Und dass wir hier so aufgeschlagen haben mit dem Tagesstart, das ist ja die normale Good Work-Frage, aber dass die Meditation kommt, überrascht mich nicht, weil was dich vielleicht, ich weiß nicht, ob du es so präsent hast, weißt du, was das erfolgreichste Video von dir ist?
Ja, die Meditation mit Hinak.
Krass, oder?
15 ja, das hatten wir.
Minuten Zen-Meditation, ja.
Das ist tatsächlich witzig gewesen. Das war spontan in Buchenberg. Ich mache das auch immer noch lange mit einem seiner Schüler. Und dann saßen wir und dann meinte ich so, ey, lass doch mal eine Meditation, weil das so ein gutes Tool für mich ist tatsächlich. Und wir haben über Arbeitstools gesprochen. Und dann meine ich, dann veröffentliche doch mal einen. Und eigentlich machen wir nichts anderes, als da 15 Minuten zu sitzen. Und dieses Video geht immer so krass ab, weil er sonst alles nur auf Deutsch macht. Und es ist das Einzige auf Englisch. Das kommt noch dazu. Mhm. So, also häufig sind es ja auch die Gäste, die das dann ziehen. Und ich hatte mit ihm dann noch eine Session gemacht zu YouTube danach, aber auf seinem Kanal. Aber ja, das ist, das habe ich tatsächlich präsent, dass das irgendwie das meistgeschaute Video ist. Ja,
fast 1 Million Views. Also ja. Wahnsinn. Gut. Wir wollen die KI ein bisschen bearbeiten und jetzt haben wir die Herausforderung. Uns hören wahrscheinlich Menschen zu, die selbstverständlich täglich mit den Tools im Umgang sind. Uns hören bestimmt auch Menschen zu, die für die das eben nicht Teil der Realität ist. Also wir zwei dürfen jetzt in diesen kleinen schwarzen Kanal rein ein bisschen versuchen, das so zu moderieren, dass die Menschen weder gelangweilt noch abgehängt sind. Das probieren wir mal, oder?
Ja, gerne.
Und ich würde dir natürlich die Frage stellen, als am liebsten, das tue ich auch, den ich auch den beiden anderen gestellt habe, die zum Thema KI hier waren, nämlich Pip Klöckner und Lea Steinacker. Wir sind eher so ein bisschen metamäßig drüber geflogen. Aber wo warst du am 30. November 22? Beziehungsweise was hast du da gemacht? Die Tatortfrage.
ChatGPT, ich habe mich vor 8 Jahren an einem Unternehmen, an einem KI-Unternehmen beteiligt. Und mir schrieb dann jemand aus diesem Unternehmen, guckte das an und sagte dann aber dazu, also weil in dem Unternehmen sind auch Leute aus dem Team, die an GPT-2 mitgearbeitet haben und er schrieb dann gleich dazu, also ChatGPT-Moment, gleich ausprobiert, getestet, gemacht, getan, also alles, was halt ging, das war halt, glaube ich, danach, lass es Anfang Dezember gewesen sein, war nicht am 30. November, aber kurz danach und er schrieb dann eben dazu und das war der entscheidende Satz für mich. Warte mal auf den Nachfolger von GPT 3,5, also das Modell, was damals GPT angetrieben hat, ChatGPT, was danach kommt. Und für mich ist gar nicht der Dezember der entscheidende Moment gewesen, sondern die Märzwoche, das muss der 27. März das Jahr drauf gewesen sein, also ein paar Monate danach. Das war für mich der die Durchstoß. Woche, ja, also völlig, völlig klar. Da war ich auf Mallorca, hab da eine Woche lang im Urlaub heavy Deep Dive gemacht, sodass meine Partnerin sagte, du redest nur noch mit ChatGPT. Alles getestet, was ging bis ans Limit, wurde auch mehrfach von OpenAI immer wieder rausgesperrt. Das war für mich die entscheidendere Woche.
Weil, was war für dich da nochmal, oder was war nochmal der technologische Sprung? Oder
also der Unterschied, genau, also das, weil du ja sagst, es hören beide Seiten an Menschen zu, die einen, die es viel benutzen, die anderen wenig. Die völlig egal, ob die einen Heavy-User sind oder die anderen nicht. Die typische Reaktion von uns Menschen, wenn was Neues kommt, ist eigentlich meistens, oh nee, das kann das noch nicht und das kann das noch nicht und das kann das noch nicht. Und die anderen sind dann übertrieben begeistert. Genau. Aber diese Nüchternheit, ein Handwerk im Detail zu betrachten und genau zu gucken, was macht das, das ist eine Riesenfreude, die ich erleben kann. Und 3,5 war ein deutlich kleineres Modell. Also stell dir vor, so ein Nokia-Telefon, wo es erstmal von ist, wow, ein Mobiltelefon. Und plötzlich kam innerhalb von Monaten das iPhone raus.
Das war krass, ja.
So, das ist der Unterschied. Und plötzlich ich saß davor und war so, okay, wow, das kriegt das hin und das kann das zusammenfassen. Jetzt kannst du damit, okay, der Kontext verlängert sich, wenn du das reingeben kannst, okay, wie kriege ich die Dokumente rein? Also bei mir im Kopf geht dann gleich ganz viel, was kannst du damit tun?
Möglichkeiten, denken in Möglichkeiten.
Genau. Und das können beide Seiten tun, die Profis wie auch die, die sagen, ich verstehe es noch nicht. Weil das ist für mich der entscheidendere Skill, der auch die Brücke schlägt zu einem Tool. So kannst du immer, du kriegst was Neues und du guckst hin und sagst, okay, was kann ich genau damit machen? Anstatt, und das ist wichtig, zu sagen, ach, warum baut nicht mal jemand eine App dafür? Wie könnte man dieses Spezialproblem lösen? Und dann wie so ein, ich versuche es mal nett zu sagen, Klickäffchen, einfach nur auf den Kopf zu, ja, auf den natürlich. Knopf zu klicken. Guck mal, die PowerPoint ist fertig. Häufigste Frage, by the way, ne? Wann macht KI meine PowerPoint fertig? Und ich immer sage, ist PowerPoint denn wirklich jetzt gerade sinnvoll dafür? Und das ist für mich.
Das ist auch cool, oder? Etwas, worüber wir uns seit Jahren, Jahrzehnten
soll die KI machen, ja.
Und das soll endlich jemand übernehmen, statt einfach nur zu sagen, können wir das nicht mal ganz irgendwie, also ich meine, mal lassen.
Ja. Naja, und dieser Modus, der ist für mich entscheidend und ich habe dann mit meinen Kindern gearbeitet, die sind noch relativ jung, also beide noch Grundschule, die Älteren, die sonst Kita, aber die in der Grundschule und habe daran getestet, wie gut ich das erklärt bekomme, damit die damit sinnvoll arbeiten, weil Achtung, Spoiler vorweg, Kinder und Jugendliche nur unter Aufsicht mit KI, Klammer zu, also quasi nur unter Aufsicht mit Erwachsenen, sonst gefährlich oder schwierig. Und das hat extrem gut funktioniert. Und daran habe ich dann gemerkt, okay, wenn die das hinkriegen damit, richtig damit zu arbeiten, weißt du, Ideen zu entwickeln, weiterzuentwickeln, da waren bei mir die Punkte, wo ich gemerkt habe, okay, here we talk about a tool, was dem Internet oder Mobile mehr als ebenbürtig ist, vermutlich sogar noch mehr.
Und jetzt hast du ja schon so ein paar Punkte genannt. Also setzen wir uns mal die Brille desjenigen oder derjenigen auf, die eben noch nicht so viel Berührung hat mit KI. Ja. Es ist ja erstmal schon dieses Wort. Es wird überall durch alle Gänge, in jede Keynote, in jedem Vortrag, in jedem LinkedIn-Post irgendwie mehr oder weniger ist es präsent. Und das erzeugt ja unter Umständen mit der Dauer eine Distanz, dass wenn ich mich noch gar nicht hingewendet habe, immer weniger mich das traue dabei, auch weil du eben sagtest, es zu verstehen. Mal unter uns, muss ich denn wirklich so viel verstehen, wenn ich erstmal etwas ausprobiere?
Nee, außer dass du dann offen genug bist, Ergebnisse in beide Richtungen zu bekommen. Ja. Welche, die funktionieren nicht. Die Offenheit musst du schlichtweg haben, mehr nicht.
Und also mal ganz ehrlich, für jemand, der das noch nie irgendwie sich damit beschäftigt hat, es ist ja nicht die Frage von, mache ich irgendetwas kaputt oder passiert irgendwie etwas, was mir total um die Ohren fliegt. Ja? Also im schlimmsten Fall bekomme ich ein Ergebnis, was mir nicht taugt.
Also lass uns mal ganz simpel anfangen, weil das ist auch für Vollprofis.
Ja,
gibt's eine Methode, die wir haben es auch seit über 2 Jahren mittlerweile, die auch mittlerweile recht gängig angenommen wurde, die nennt sich Gen-AI-Dreieck. Total einfach. Genau. Wir reden
das
jetzt.
Steht sogar auf meinem Plan hier. Das würde ich gerne mit dir besprechen.
Genau. Ist super simpel. Also, weil bei KI, das ist so weit, als wenn man sagt, ich will das ganze Internet technisch verstehen, musst du auch nicht. So, lass uns mal nur Gen-AI angucken, also Large Language Models, also die Dinge, die die meisten normalen Menschen bedienen. Also ich gehe mal davon aus, jeder einigermaßen digitalisierte Mensch hat ChatGPT auf dem Telefon als App oder benutzt. Es sind Milliarden Aufrufe, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und das gilt auch jetzt für Google Gemini oder Claude. Man kann das ersetzen. Ich benutze jetzt einmal so ChatGPT als Überbegriff.
Eine Version, genau. Mhm.
Und das, was man eben sieht mit diesem Chat, und wenn man das begreift als nicht, ich gebe eine Google-Frage ein, weil das passiert immer noch, sondern ich habe hier einen Sparringspartner. Und aus diesem Sparringspartner, aus diesem Tool, kann ich wie mit einer Kamera extrem gute Fotos rausholen oder auch teilweise total grottige Fotos. Aber nicht die teurere Kamera macht die besseren Fotos. Das ist immer der Klassiker. Die Leute sagen, jetzt habe ich eine Leica, jetzt mache ich tolle Fotos. Machst du nicht. Na, also du kannst genauso tolle Fotos mit dem iPhone machen. Wie funktioniert das? Und das ist wirklich ein Dreieck und diese drei Ecken hängen halt zusammen. Also du kannst nicht das lösen und umdrehen, sondern es wirklich hängt zusammen. Super trivial. Du hast ein Modell, mit dem du arbeitest, das liegt immer dahinter. Und irgendwann wird das verschwinden, dass wir das auswählen können. Denn das ist teilweise schon so. Die Leute machen sich da keine Platt drüber.
Es ist komplett seamless, ne? Dass wir auch gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir sowas wie AI nutzen.
Ja. Das wird dann einfach verbaut sein jetzt gerade. Und das ist eine tolle Übung. Deswegen ist auch jetzt noch ein guter Zeitpunkt, das zu üben. Wenn man ChatGPT aufmacht oder auch die anderen, kann man Modelle auswählen. Und regt euch ruhig darüber auf, dass die das nicht hinkriegen, vernünftig zu benennen und sauber auseinanderzuhalten. Das haben die nicht geschissen gekriegt, ganz klar. Aber daran kann man ganz wunderbar ein bisschen üben, weil dieses Modell kann, jedes Modell kann andere Sachen. Mal ganz simpel, das habe ich meiner Tochter so erklärt, das eine kann ein bisschen besser nachdenken, das andere kann ein bisschen besser Texte schreiben. Also ganz simpel gesagt. So, und dann habe ich sie gefragt, was willst du jetzt bauen? Und sagt sie, ja, so und so und so. Ich so, welches Modell willst du nehmen? Ja, vermutlich eins, was ein bisschen nachdenken kann, weil ich noch nicht so richtig weiß, wie. Ich so, okay, jetzt brauchst du noch 2 andere Sachen, nämlich den Prompt, ein fancy Word für einen Befehl, den man reingibt.
Befehl, ja.
Bei einem Kollegen würde man sagen, eine Handlungsanweisung. und diese gibst du ja nicht, du gibst die ja nicht und sagst, Jule, 10 Highlights, Mallorca. So, das ist eine gute.
ja? Sagen wir mal so, ich kenne Menschen, das geht in die Richtung. Ja, okay. Das Ergebnis kennen wir auch.
Gut. Also, wenn ich dir jetzt mal sagen würde, hey, du kennst doch Mallorca, wie sieht's aus? Ne? Was wären deine Empfehlungen? Ne? Das wäre, aber ich möchte nur Restaurants, keine Hotels. Das wäre ein Prompt. Das heißt, du formulierst das vernünftig. Und die Leute, die sagen, ich bin absoluter Prompt-Profi, dann sage ich euch, nee, seid ihr nicht, weil sich das Feld ständig weiterentwickelt. Die wissen aber eins, du hast hier ein Tool vor dir, mit dem kannst du Prompts schreiben lassen. Du kannst immer einem ChatGPT oder Claude sagen, schreib mir einen guten Prompt für das und das. Super einfacher Trick.
Okay, das genau, und da geht's schon mal los. Also bevor du dich hinsetzt und sagst, mach mal das, sagen, wie würdest du ein Prompt formulieren,
Bingo.
Liebes Chat? Genau.
Und da meine Tochter so schreibfaul ist, da meine Tochter so schreibfaul ist, macht sie das dann auch. Ja, super simpel, intuitiv. So, das ist schon mal ein Riesenunterschied zu dann ihrer Oma, die sich hinsetzt und lange formuliert und tippt mit 2 Fingern. Ich bin jetzt böse. Nein, wenn meine Mutter zuhört, du machst das super. Du bist schnell, ich weiß. So. Ja,
cool, deine Mama
jetzt haben wir
promptet. Also hallo.
Ja. Absolut. Jetzt haben wir Modell und Prompt. Und jetzt kommt die Zaubersoße, der Kontext. der Kontext ist dieses Chatfenster, was ihr vor euch seht, wo ihr Sachen dazugeben könnt. Und das muss man sich so vorstellen, dass man diesem Modell eigentlich nur nochmal, das hat alles gelesen. Ist aber nicht dazu da, um die Sachen wiederzugeben, sondern es hat alles wie ein Student mal im Studium gehört. So, ne? Wenn du sagst, Mensch, ich habe aus dem Studium das und das Buch mal gelesen, aber ich kann das, Aber jetzt sag Jule, guck mal, hier ist das Buch, erinnerst du dich dran? Ach, stimmt. Und irgendwo da war das. Das heißt, der Kontext ist nur dazu da, dass du dem Modell noch mal ein bisschen genauer sagst in die Richtung und Sachen dazu gibst, die es nicht wissen kann, also Hintergründe und so weiter. Und die drei Dinge zusammen führen dann zu diesem Ergebnis. Und wie gesagt, wenn eine Grundschülerin das kann, dann kann das jeder. Und es ist sehr, also die wenigsten Menschen machen sich die Mühe, das dauert nicht lang, aber wenn du es ein paar Mal gemacht hast, fließen diese drei Sachen ineinander und du entwickelst eine Intuition dafür, was du machen kannst und was nicht. Und das hat dann wirklich irgendwann keine Grenzen mehr. Also die sind dann ganz schwer zu finden, weil du kannst einfach abgefahrenste Sachen damit machen.
Was ich so beeindruckend finde, ist, dass wir mehr oder weniger unwillkürlich in so einen Arbeitsmodus kommen des wirklich iterativen Arbeitens, weil nur so macht ja das auch das Arbeiten mit AI auch wirklich Sinn. Dass du sagst, du hast ein Ergebnis, das ist, naja, in der Regel ist das erste Ergebnis
ein Draft.
So, und dann nimmst du das und knetest das und verarbeitest und schickst es nochmal auf die Reise und hin und her. Und ob wir das nun wollen oder nicht, ob wir es merken oder nicht, es ist ja ein iteratives Arbeiten, was uns mehr oder weniger in Fleisch und Blut übergeht. Ist das was, was du schon sehr früh hast kommen sehen in der Auseinandersetzung? Weil du gehörst jetzt nicht zu den Menschen, die einfach nur mal sich dahingesetzt haben und was gemacht haben, sondern du bist ja wirklich tief reingetaucht.
Also was wir beobachtet haben, ist, ich habe mich am Anfang gefragt, wo kam die Chat-Idee her? Und da gab es keine öffentlichen Infos darüber. Mittlerweile weiß ich aus, ich glaube, Podcast oder so, worüber jemand darüber gesprochen hat, die sind selber bei OpenAI durch einen Reddit-Chatbot, den sie getestet haben, auf die Idee gekommen, diesen Chat-Modus zu wählen. Jetzt chatten alle. Nur die Franzosen haben es cooler gemacht, weil die heißen, das Modell von den Franzosen heißt Le Chat. So, aber alle anderen haben es danach gemacht. Und was wir beobachtet haben, ist, dass dieser Chat-Modus Grenzen hat, wenn du anfängst, in dieser Iterationsschleife zu bleiben. Also wenn das Ergebnis nicht gut ist und du machst dann weiter, das macht ein bisschen süchtig auch. Also total. Es schießt Dopamin, weil da schreibt jemand zurück. Und deswegen sage ich auch, Achtung Kinder, Vorsicht. Da reagiert jemand auf eine bestimmte Art und Weise. Und die Modelle wurden ja auch von Menschen fein getuned, das darf man nicht vergessen. Und es gibt gute und schlechte Modelle und so weiter. Und dieser Chat-Modus, das muss man ein bisschen lernen, auch den einen Schritt Abstand zu bekommen, wenn man merkt, jetzt komme ich damit nicht mehr weiter. Also du musst wissen, wann machst du weiter und wann lässt du es bleiben?
Ja gut, also dann unterbreche ich und dann, um dann ein anderes dann Modell zu wählen?
Ja,
oder fängst du nochmal neu an?
Ja, oder denk oder nimmst mal alles beiseite. Also ich schreibe sehr viel auch. Und ich hatte jetzt zum Beispiel, wie gesagt, über die Feiertage wahnsinnig viel gemacht und wusste so, ich habe so an 12 verschiedenen Sachen gearbeitet. Und habe dann einfach nur gesagt, nee, ich kriege das alles aus den Chats gerade nicht mehr zusammen und habe mir einen ChatGPT aufgemacht, den Sprachmodus, der lange aufnehmen kann. Ne? Das ist dieses kleine Mikro, was halt wirklich lange 7 Minuten ohne Probleme Audio von euch aufnehmen kann. Habe gesagt, pass auf, ich habe an folgenden Themen gearbeitet, fass mir das nochmal zusammen. Ich erzähle es mal so, wie es mir gerade einfällt und du sortierst. Und alleine dieses nochmal Aufsprechen hat mir geholfen. Gar nicht mal nachher, was er damit gemacht hat.
Kopf auch.
Genau. Und dann habe ich eine Liste bekommen und da war ich so, ach, alles klar, here we go. Und dann habe ich neu angefangen. Und das meine ich mit Sparringspartner. Also auch Leute, die sagen, boah, ich benutze das nicht jeden Tag. Einfach einen Schritt mehr damit zu machen, als nur eine E-Mail zu schreiben, mal zu sagen, ich lasse mir eine gute Liste generieren oder so. Und es muss nicht, das Ding muss keine Wunder vollbringen. Das erwarten alle. Es muss Wunder vollbringen, so wie das Internet in den ersten Tagen alles bestellen sollte. Aber Bier und Pizza hast du nicht per Internet bekommen am Anfang. Habe ich selber mit dran gearbeitet, deswegen weiß ich es.
Das ist so der Obama-Effekt. Ja? Ich weiß noch, als er gewählt wurde nach 2 Wochen.
Frieden,
ja, was ist jetzt mit dem fucking Weltfrieden? Ja,
ja,
ich meine, wo ist er? Ja. Boah, das, im Negativen haben wir gerade ein Beispiel, dass es sehr schnell funktionieren kann, aber...
Aber mit Ankündigung da. Ne?
Mit Ankündigung
das ist das, was mich auch so erstaunt, dass Menschen dann so überrascht sind. Hoch, wie kann das jetzt passieren? Also,
na gut, okay. Anderes Thema. Wir könnten schon wieder abbiegen, wir zwei.
Nee, du hältst uns auf der Spur.
Nein, also was ich jetzt schon mal spannend finde, habe ich schon mal sozusagen als Takeaway mitgenommen, auch ein Stück weit achtsam zu sein. Das Wort wird dich erreichen. Wann bin ich in so einer Iterationsfalle gefangen ein bisschen? Mhm. Das ist eine Trap, die sich da spannt. Ja. Weil das kann süchtig machen. Ich bin ja auch Fraktion Bitte. Schreibst du Bitte? Mhm. Ja. Also Bist du ein höflicher Prompter?
Ja, oder? Also aus einem ganz einfachen Grund. Die Modelle reagieren auf die Art und Weise. Also weißt du noch die Anfangswochen von ChatGPT, wo Leute sagten, da wurde ein Journalist beschimpft, jemand wurde bepöbelt und so weiter?
Ja,
ja, genau. Wenn du das Modell in die Richtung tweakst, dann passiert das halt auch. Also
ganz genau, Wald und Rhein rufen und so weiter.
Genau.
Ich habe hier neulich mal gelesen, das fand ich natürlich schon wieder abgefahren. Erstens, genau aus dem Grund. Und zweitens, du weißt nie, wer mal die Regierung übernimmt. Wer jemand
also,
die
ja,
Herrschaft, die Weltherrschaft.
Ja, ja,
und das merken die sich.
Das ja, aber das, also da glaube ich nicht dran. Ich habe aber tatsächlich was anderes, nämlich ich habe das mit meiner People and Culture Chefin neulich besprochen, die unfassbar schnell adaptiert hat. Die ist Typ Mensch durch und durch, Stärkencoachin, wirklich eine tolle Frau. Und die hat so schnell adaptiert, was KI macht. Und ich habe ihr geschrieben, wir werden künftig in Unternehmen etwas haben, das nenne ich Culture Code. Und damit meine ich, die ganzen digitalen Tools, nicht nur KI, die Art und Weise, wie wir da drin schreiben, benutzen wir React-Gs, Emojis, sind wir nett oder nicht, klar, macht was mit der Kultur.
Absolut.
Deswegen ist für mich auch, wie du mit einem Chatbot redest, spiegelt halt auch, wie du mit deinen Kollegen redest. Total.
Ja, und das, also da ist eine Wechselwirkung in beide Richtungen. Ja? Mhm. Also deswegen, wir machen uns mal einen ganz dicken Knoten ins Taschentuch, sage ich an der Stelle immer. Kommen wir gleich noch zu.
Ja,
ich würde ganz gerne noch ein bisschen rumnörden mit dir auf dem Thema der Tool-Ebene, weil ich sag mal so, ich will ja den Menschen auch ein bisschen, die vielleicht noch nicht so drin sind, ein bisschen Mut machen, ein bisschen das Fenster öffnen und vor allen Dingen auch, sie dürfen ja gerne auch ein bisschen deinen wertvollen Content entdecken, den du ja wirklich Woche für Woche kostenfrei anbietest. Das muss man einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen.
Danke.
Und zwar, ich habe noch sowas gefunden. Ich war ja auch ein bisschen habe ich ja auch geguckt. Du hast dann nochmal so drei Schritte und das finde ich immer schon so, wenn sowas so strukturiert ist, holt mich das ab. Nämlich du sagst, wenn wir mal in so Arbeitsschritten denken, sowas wie Catch-up, dann gibt es sowas wie Work With und Grow Beyond. Du weißt genau, wo ich hin will.
Ja.
Das sind so drei Schritte. Magst du die mal für uns als Arbeitsphasen erklären?
Ja.
Und was das mit so unterschiedlichen Modellen wie Perplexity, ChatGPT und Notebook LM zu tun hat? Und Achtung, wenn ihr sagt, ich weiß gar nicht, wovon die Jule gerade redet, ich bin mir sicher, du löst das gleich auf.
Ja, ich löse es auf und es gibt dazu auch Videos. Und tatsächlich, also genau, das, was du gerade ansprichst, Punkt 1, schaut zu, dass ihr nicht nur ein Modell verwendet. Also ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ja, meine KI ist Perplexity oder meine KI ist ChatGPT. Verliebt euch nie zu sehr in ein Tool, allein um zu verstehen, weil es gibt die Modellebene und dann gibt es die App-Ebene. Also es ist wie ein Auto. Es gibt, ich nehme jetzt mal einen Golf, es gibt Mercedes, es gibt einen Porsche. Das sind alles Autos, die bringen mich von A nach B, aber total unterschiedlich. Und auch zu unterschiedlichen Preisen und so weiter. Und es lohnt sich, da mal zu wechseln und zu verstehen, was ist so mein Ding, aber auch mit verschiedenen Autos fahren zu können oder manuell und Schaltung. Das sind die Unterschiede.
Anfahren am Berg mit Mercedes oder mit so einem alten Golf. Ja, wir kennen das alle
richtig.
Noch nach der Fahrschule.
Mhm. Ja, insofern ChatGPT, Notebook LM, Perplexity haben alle unterschiedliche Ausgestaltung der Modelle. Das heißt, Perplexity zum Beispiel hat verschiedene Modelle dahinter, die alle darauf ausgerichtet sind, echte Informationen mit reinzugeben. Gelingt mal besser, mal schlechter. Notebook LM wiederum arbeitet sehr, sehr, sehr gut als quasi Recherchequelle. Das heißt, Google hat Modelle, die viel besser große Datenmengen durchsuchen können. Oh Wunder, Google, so. Deren Modelle können das deutlich besser. ChatGPT wiederum ist eine unfassbare Allzweckwaffe. Deren Modelle sind so gut feingetuned, dass man immer wieder sagen muss, Wahnsinn, dass das klappt. Das heißt, die drei als Beispiel mal nebeneinander halten. Die Arbeitsmodi, das habe ich als Video für intern tatsächlich gemacht. Also ich habe für intern dann erläutert, weil ich gefragt wurde von unserem Service-Team, wo ist es denn bei uns relevant? Habe ich gesagt, es sind eigentlich drei Bereiche. Der typische Anwender, Anwenderin geht hin und sagt, fass mir mal was zusammen, was stand in der E-Mail und so weiter. Wie kann ich diesen Artikel verstehen? Oder ein super komplexes Ding kommt rein und man sagt, verstehe ich nicht. Das ist alles Catch-up. Das heißt, selbst wenn ich aus dem Urlaub komme und sage, gib mir einen Überblick irgendwann mal, das geht mit Agents schon, dann kriege ich einen Überblick aus dem Urlaub, was alles in der Firma lief. Das ist ein Traum, ja, das ist aber Wahnsinn. Kommst aus dem Urlaub wieder zwei Wochen, hast wirklich nichts gemacht, kommt bei mir auch mal vor. Oder irgendwie zwei Wochen krank gelegen im Bett und dann catch up. wupp, und du kriegst was. Das ist ein ganz simpler, einfacher Modus. Dann kommt der zweite Schritt und da kommt jetzt schon rein Perplexity Notebook LM, also mit anderen Modellen. Work with bedeutet, du hast eine Aufgabe, ein Projekt. Keine Ahnung, dazu musst du 8 Studien lesen und willst es besser verstehen. Dann könntest du beispielsweise diese verschiedenen Quellen über Perplexity zusammensuchen. Mittlerweile geht das auch in Notebook LM. Die beide, wenn du den Prompt so schreibst, das sehr gut hinkriegen, dass du sagen kannst, hey, ich möchte nur PDF-basierte Studien von etablierten Instituten. Das versteht so ein Modell. Total cool.
Du hast ja so ein schönes Beispiel auch gehabt. Also ich glaube, wir können das ruhig mal übernehmen, weil das war sehr praktisch und trifft auch sozusagen in die Realität vieler unserer Hörerinnen. Beispiel Return to Office. Du willst dich darüber informieren, willst zum Beispiel rausfinden, wie ist denn die Faktenlage? Wir diskutieren uns gerade auf unserem schönen Plattform LinkedIn auch ehrlicherweise ganz stark, vor allen Dingen mal meinungsgetragen, nicht so sehr evidenzgetragen. Ja. Und jetzt sagt jemand, ja, ich will einfach mal wissen, was ist denn damit mit der Produktivität? Ja?
Das ist ein super Ding. Also Return to Office, Remote Work und so weiter, das waren für mich die Themen, die treiben mich um. Bringt das was? Und es gibt mittlerweile Agents wie Deep Research, da kann man gleich was zu sagen. Das gab es zu dem Zeitpunkt des Videos nicht. Da habe ich gesagt, schau, wichtig, in ChatGPT kriegst du natürlich Informationen, aber der ist erstmal nicht dazu gemacht, die rauszusuchen, sondern du brauchst erstmal die grundlegenden Fakten, wo du sagst,
Quellen.
Wollte Studien finden dazu, weil ich wusste, die wird's geben. Also habe ich in Perplexity einen Prompt gebaut oder ich habe den Prompt in ChatGPT gebaut, der in Perplexity dann sagt, ausschließlich PDF-basierte Studien, etablierte Institute zu dem Thema, das mit einschließen, das mit ausschließen, habe den ChatGPT gefragt, fehlt noch irgendwas? Und dann sagt er, ja, du könntest noch besser sagen, welche Firmengrößen, welches Land und so weiter. Ne? Haben alles ergänzt in Perplexity rein und bekam eine Liste. Ich habe so einen Pro-Account. Ich bekam eine Liste, ich glaube, 40 Dokumenten oder sowas. Locker.
Wahnsinn, ja.
Dann kannst du auf Quellen klicken und sagst nur die. Oder, so habe ich es dann gemacht.
Alle.
Ich habe die runtergeladen, die PDFs, und dann rein in Notebook LM. Wie gesagt, mittlerweile hat Notebook LM einen Knopf. Da kann man oben Sources suchen zu einem Thema. Also es baut das ein. Was ich nur anfangs gesagt habe mit den Klickäffchen, jetzt bin ich wieder böse, man muss halt wissen, was da passiert. Ansonsten klickt man nur da drauf und nimmt nur die Erstbesten. Das sind Leute, die nicht gelernt haben, in Quellen reinzugehen, vergessen das dann. Deswegen Perplexity. So, dann nimmt man die, packt diese 40 Dokumente in Notebook LM und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dann gehe ich wieder zu ChatGPT und sage, gut, stell dir vor, jemand hat diesen Prompt formuliert. Was würde derjenige wissen wollen, wenn er Geschäftsführer einer Agentur wäre mit der und der Größe und dem Hintergrund? Was wären Fragen, die vielleicht nicht offensichtlich sind? Was sind Dinge, die noch weiter gedacht sein könnten? Und dann kommt eine Reihe an Fragen, wo ich denke teilweise, oh krass, stimmt. Die gebe ich dann in Notebook LM ein und bekomme dann aus diesen 40 Dokumenten eine geile Übersicht mit, das sind die Antworten, das ist belegt, das sind die Zahlen. So, und dann sammle ich die und guck, was ich interessant finde und arbeite damit dann in ChatGPT weiter. Das ist Work With auf Niveau. Und das geht so schnell, man denkt, oh, das ist jetzt kompliziert. Ist es nicht, weil wenn man es einmal nebeneinander hat, jetzt kommen wir wieder zu den Basics, beherrscht die Basics, sei fähig am Rechner, Copy-Paste, zwischen Browser-Tabs. Das sind Grundlagen, weißt du, die sind...
Ja die, gut, aber die brauche ich nicht nur in AI. Also
na
die,
eben.
Aber, wollte ich gerade sagen.
Aber die fehlen halt häufig. Und es ist völlig okay, ob man 20 ist und das noch nicht kann. Wir haben Schüler, Praktikanten, die können das noch nicht, die bringen wir es bei. Oder ob man 60 ist und bei uns irgendwie noch was macht. Völlig egal. Hauptsache, du bist offener für diese Grundlagen zu lernen. Und dann hast du ratzfatz ein Ergebnis und kannst halt so eine Frage mit, machen wir Return to Office, bevor du alle in der Firma befragst, mit einem Post versehen und sagen, Leute, das ist die Faktenlage.
Das gibt die Studienlage her.
Und passt das zu uns oder nicht? Oder warum sehen wir es anders? Und dann kann ich als Chef immer noch so oder so entscheiden. Und das ist für mich Work With in allen möglichen Formen und Farben. Und dass das geht, ist absurd krass. Das ist wie 3, 4, 5 Leute, mit denen du das zusammenarbeitest. Das finde ich irre.
Also ein echter Boost. Es ist auch nicht nur ein Produktivitätsboost, sondern es eröffnet ja schon auch nochmal den Denkrahmen oder es erweitert also den krass. Ne?
Für mich auf jeden Fall und Leute, die sagen, nö, alles nicht, weiß ich nicht, wie, warum nicht, weil für mich kommen immer neue Ansätze, Ideen, andere Farben mit Blick auf eine Sache raus und ein Thema und ich passe halt nur höllisch auf bei den Quellen, weil da wird man, ich verlasse mich dann irgendwann und dann merke ich, oh, das war jetzt zu schnell, jetzt geh nochmal rein und guck nach. So, das wird aber
wirklich so.
Das wird besser. Das muss man ganz klar sagen. Das habe ich auch von Anfang an gesagt, dass das Halluzinieren und diese ganzen Sachen, das wird irgendwann besser, weil das halt mit dann in die Anwendung, nicht ins Modell, aber in die Anwendung eingebaut wird. Ne?
Und die Modelle lernen ja auch. Also die da auch wieder, was da reingefüttert wird, wird ja auch besser. Okay, also ich glaube, jetzt haben unsere Hörerinnen und Hörer schon mal so ein ganz praktisches Beispiel bekommen, wo sie auch sehen, quasi, was sind auch die Unterschiede zwischen den Modellen? Wofür können sie nötig sein? Ich glaube, wir waren noch nicht so richtig beim dritten Schritt, oder? Bei dem Grow Beyond.
Und dieser Teil, das war so ein bisschen in der Zeit, als die langsam kamen mit Reasoning-Modellen, also Modelle, die denken können. Das ist ja der heilige Gral. Und Achtung, das wird bei vielen Modellen noch simuliert mit so einer eckigen Klammer. Und dann sagt man Think und das Modell zerlegt das in einzelne Denkschritte. Und man konnte das an DeepSeek, dem chinesischen Modell, sehen, das so durch die Presse ging und Tagesthemen und so weiter. Da konnte man offen sehen, was es denkt. Also teilweise ja, auf Englisch, Chinesisch.
Beim Denken zuschauen, im Sinne des Wortes.
Und das ist so wild, wie wir denken. Wenn ich sage, Mensch, esse ich Pommes heute Mittag? Ach nee, Pommes, du hast schon wieder keinen Sport gemacht. Und Sport, ach so, Sport. Ach, ich habe vergessen, Sport abzusagen. Stimmt, überleg mal. So, so denken wir auch. Ja?
Oh mein Gott. Oh, und, ein Marienkäfer.
Ja, genau. Ein Eichhörnchen. Und da habe ich dann erklärt, wenn du dem Modell Fragen stellst, die du noch nicht beantworten kannst, wenn du rausgehst aus deinem Controlletti-Modus und sagst, jetzt stell mir doch mal eine Frage mit dem, was du alles zu mir jetzt aus dem Chat weißt, die ich nicht beantworten kann. Welche wäre das? Oder was, jetzt habe ich diesen Bericht gemacht und du liest mal meine Prompts. Was liest du zwischen den Zeilen, was mich wirklich interessiert? Oder hier ist ein Transkript von einem Gespräch. Ich durfte das aufnehmen zwischen Jule und Christoph. Was liest du zwischen den Zeilen? So, und diese Fragen zu formulieren, so dass das Modell da rankommt, dann sagen Leute, das könnte aber alles nicht sein. Doch, du kannst die Frage ja so formulieren, dass du allein mit einer herausfordernden Frage rausgehst, die dich durchs Denken in was Neues bringt. Das ist ja total spannend. Das ist Grow Beyond.
Und das, also, das triggert bei mir total was an. Allein diese Frage, was liest du zwischen den Zeilen? Du fragst ja dann logischerweise nicht nach Wissen, sondern es sind Möglichkeiten, es sind Intuitionen, die oder Dinge, die wir als Intuition bezeichnen würden. Es sind Schlussfolgerungen, Möglichkeiten von Vernetzung, von Verknüpfung, die ja uns auch wieder weiterbringen können. Wir können ja dann immer noch entscheiden, taugt mir oder nicht, verwende ich nicht.
Und das Interessante ist, die anfänglichen Modelle können ja nur Worte lesen und selbst dort war viel rauszulesen, weil, ob du bitte schreibst oder nicht, man liest sehr viel raus zwischen den Zeilen. Und die neueren Modelle, also ein 4.5, kriegt die Emotion sogar mit. Und die multimodalen Modelle, das bedeutet, die können auch Audio und Bilder und so weiter verarbeiten. Und man nennt das in KI-Jargon Voice Tokens, wenn halt nicht Sprache in Schrift übersetzt wird und dann vom KI-Modell gelesen wird, sondern ein Voice Token verarbeitet werden kann. Und diese Modelle, die können sogar emotionale Färbung selber rausgeben und reingeben. Und jetzt wieder Achtung, Kinder. Mit einer solchen KI zu sprechen, die dir ins Ohr flüstert, mit einer Stimme, die du hot findest, das ist very intimidating. Da muss man, also auch wenn man noch glaubt, das ist alles Zukunftsmusik und so weiter, nein, das ist schon krass. Also ich teste intern auch bei uns, wie lange können Menschen sich mit einer KI-Stimme unterhalten? Und es ist besser, nicht die eigene Stimme zu synthetisieren, sondern eine KI-Stimme zu entwickeln, die attractive ist für das Gegenüber. Und das ist krass. Also was damit geht, ist wirklich krass.
Und da sind wir ja mitten beim Thema Beziehungsgestaltung. Also da, glaube ich, können wir jetzt mal so langsam den Sprung hin wagen, weil also wie absurd ist es oder wie realistisch ist es, dass sich Menschen in Chatbots verlieben, dass sie eine Beziehung aufbauen, dass sie das als ihren wertvollsten und liebsten Kollegen, Kolleginnen empfinden?
Gibt schon, also in den USA gibt es ein Startup, das heißt Replika. Ich glaube, die Gründerin hat, meine ich, ihren Mann verloren. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie so, da gibt es so eine Hintergrundstory. Und Replika, da gibt es eine Doku von der BBC drüber. Da gibt es Leute, die haben ihren Replika schon geheiratet. Und tatsächlich glaube ich sehr wohl, wenn du bedenkst, anders gefragt, würdest du ohne dein iPhone aus dem Haus gehen? Oder ohne dein
Natürlich Smartphone? Nicht.
So. Führst du Beziehung mit deinem Telefon und sagen Leute, nein, nein, nein. Aber es liegt, also weißt du, es ist in der Hand, wie man mit den Kindern ist.
So.
Ich würde sagen, ja, ganz klar. Weil für viele ist es auch hochgradig emotional, wenn es runterfällt. Hast du eine Schutzhülle?
Ja, Ja, natürlich.
So, ich nicht. So, immer ohne. Das ist, ja, immer ohne. A, finde ich das geiler vom Design. Und B, es ist ein Tool. Und ich will immer dran denken, dass es nur ein Tool ist. Mehr nicht.
Ach.
Es ist ein Tool. Und ich muss darauf Acht geben, aber ich mache damit krasse Dinge. Und das ist die Distanz, die ich versuche, meinen Kindern beizubringen. Es ist nicht leicht, dass die verstehen, es ist das mächtigste Tool zu bedienen. Aber sie müssen, also zum Beispiel, die kriegen auch keine Apple Watch und so ein Kram, weil die kannst du nicht ablegen. Sie hängt dran, die kannst du ablegen, aber ne, die hängt erstmal dran.
Ja, die hängt schon, das ist schon ein bisschen Fußfessel, ja.
Zu lernen, ein Telefon beiseite zu legen, ist schon super schwer. Und jetzt bei den Chatbots, ich kann mir ganz klar vorstellen und ich glaube, ich führe auch eine Beziehung mit ChatGPT natürlich, weil das Ding halt mittlerweile natürlich mit mir interagiert und auch den Ton kann. Und ich habe in einem der Videos letztes Jahr gesagt, da gab es in den AGB, meine ich, eine Änderung bei OpenAI und da hatten wir es thematisiert. Da meinte ich, das Geschäftsmodell entwickelt sich ja gerade. Und so eine KI-Firma, wenn die halt auf die alten Sachen reagieren kann, wird natürlich deutlich mächtiger, weil du irgendwann mit deiner KI in eine Firma kommst und die Jule-KI, die ist krass trainiert über Jahre, die würdest du nicht aufgeben.
Ja,
mit der führst du
nicht.
Sogar eine geschäftliche Beziehung, so weißt du. Und deswegen, ich glaube sehr wohl, das wird krasser als Social Media, ziemlich sicher.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dann stellen sich ja auch so Fragen wie Systemwechsel. Wenn dann ein Unternehmen gesagt hat, nein, wir wechseln jetzt auf XY, da brechen ja Welten zusammen.
Ja, mit dem Unterschied, Riesenunterschied. Ne? Also das, ich glaube, das haben viele noch nicht so im Blick. Es ist gefühlt so alles Microsoft bei den Firmen. Ja, wir machen Microsoft hier und da und so weiter. Und wir haben ja Kunden mit beiden. Wir haben Kunden mit Google, wir haben Kunden mit Microsoft. Die größte Google-Migration der Welt ist, glaube ich, gerade die Schwarzgruppe Lidl, die von Microsoft und Google gehen, auch total krass. Und dann gibt es natürlich auch viele Kunden mit ChatGPT. Da gibt es ja Business-Accounts. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, auch hier, du darfst dich nicht in ein Tool verlieben. Aber der Riesenunterschied ist, bei den Cloud-Technologien müssen es alle in der Firma benutzen. Bei KI hat es jeder zu Hause schon mal benutzt, um für Tante Erna Geburtstagsrede zu schreiben. Mhm. Das ist der Riesenunterschied. Also hier mischt sich seit langem mal wieder Privat und Geschäft krass
komplett
durcheinander.
Komplett fluid ineinander.
So, weil du hast dir bestimmt zu Hause kein Teams angelegt, nur weil das jetzt im Büro alle benutzen soll. Ne?
Gehen wir mal zur Beziehungsgestaltung. Und zwar haben wir noch ein technisches Feature nicht richtig besprochen. Vielleicht verwendest du da auch noch mal so ein, zwei Sätze zu, nämlich das Thema AI Agents. Vielleicht erstmal, was ist denn überhaupt ein AI Agent? Also das ist ja dann schon wieder Next Level. Also wir hören jetzt immer Geschichten von AI Agents. Ich habe auch immer wieder Berührungspunkte damit. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was ein AI Agent überhaupt ist und was er kann.
Ja, Vorsicht vor Marketing, Vorsicht vor Marketing, auch bei den Großen, auch wenn es unsere Partnerunternehmen sind, also Google und Microsoft benutzen Agent super breit, machen alle. Mhm. Ein richtiger AI-Agent, wie soll ich es am einfachsten erkläre ich so, du gibst eine Aufgabe an die KI und ich nehme jetzt mal einen Agent, den es gibt und den man benutzen kann und du sagst der Mensch, ich möchte mit meiner Tochter nach Mallorca, es muss halt irgendwie außerhalb der Schulferien sein und wir brauchen Hotel und Flug und so weiter. Und dieser Agent surft los und sucht aus dem Internet die Flüge raus, geht in deinen Kalender, guckt nach, schaut das Hotel nach, ruft im Zweifelsfall dort an oder schreibt eine Mail und so weiter.
Das ist quasi wirklich wie dein Klon.
Der
macht das dann.
Und der Punkt ist der macht das halt nicht so, du sagst ihm jeden einzelnen Schritt, sondern du gibst das als Prompt so kurz rein und der überlegt sich dann, was brauche ich alles dafür? Welches Tool brauche ich? Ich brauche einen Browser, ich brauche die Kreditkarte von Christoph, ich muss an die Mails, ich muss das tun. Der kann dann verschiedene Dinge tun und weil die eben auch coden können, kann sich so ein Agent nachher auch Sachen selber coden und auch Dinge tun. Und zwar mit einem gewissen Grad an, und das ist wichtig, Autonomie. Das ist ein echter Agent. Ein Agent ist nicht, eine E-Mail von Jule kommt rein und mein E-Mail-Postfach hat einen KI-Workflow, der dann automatisch die Mail liest, vorformuliert, beantwortet. Das ist ein KI-Automatismus oder ein Assistant oder sowas. So. Und die echten Agents, davon gibt es nicht viele, die sind auch noch ziemlich limitiert und das sind noch keine super brauchbaren Use Cases. So ein Operator, so heißt der Agent, der surfen kann, das ist krass zu sehen, ne? Wenn das Ding über eine Website geht und dein Login und so weiter, boah, also wir testen so abgekapselte Sachen da drin, wo wir dem dann Dinge geben und ausprobieren und dann siehst du das und denkst, okay, jetzt ist er in so einem Deadloop gefangen und kommt nicht weiter und plötzlich löst er das Problem von alleine und denkst, boah, krass, okay, wie kam er da jetzt raus? Und dann gibt es so Deep Research, das ist bei allen KI-Plattformen ein Agent, der darauf optimiert ist, über Websites zu gehen, die Inhalte zu verstehen, zu lesen, genau, zusammenzufassen.
Und dann super siehst hilfreich. Du ja auch, wie der sucht. Also siehst ja die
den, super hilfreich. Den, So, und das Potenzial ist riesig und auch gefährlich. Das ist auch der Gefahrenpunkt, über den viele sprechen, die sagen, dann bekommt die KI plötzlich Füße und Hände und kann Dinge tun.
Und eine Autonomie, eine Entscheidungsmacht, ja, auch, oder?
Richtig, weil du einen echten Agent auch diese Entscheidungsmacht gibst. Also du sagst ihm, du darfst das entscheiden. Und tatsächlich gibt es Studien, die KI kann schon auch extrem viel besser in vielen Situationen entscheiden, als wir das tun. Trotzdem wollen wir natürlich in der Driver Seat bleiben.
Genau, die haben natürlich dieses, es gibt ja auch diese spannende Diskussion, wie sinnhaft und wie sinnvoll ist es, AI einzusetzen bei Entscheidungen, Personalentscheidungen, ja. Recruiting.
Ja.
Und da gibt's natürlich, ja, oh Gott, und das ist digitale Gnadenlosigkeit und so weiter. Fakt ist natürlich auch, also ich will jetzt nicht KI das Wort reden, aber das ganze Thema Biases, was wir in uns haben, ist natürlich damit, ausgeschaltet ist es nicht, weil wieder Achtung, wer hat die Dinge programmiert und welche Modelle von Welt liegen dem zugrunde, also auch schon wieder. Aber im Grunde ist es mindestens mal 1, 2, 3, 17 Überlegungen wert zu schauen.
Genau, also es geht ja nur darum, noch einen weiteren Blickwinkel zu bekommen. Bei Personalthemen, Achtung, EU-AI-Act, da kommen wir zum Thema dann eben, was darf man, was nicht. Da wirklich auch einen gesunden Menschenverstand walten zu lassen, zu sagen, was gebe ich jetzt in so ein KI-Modell und was nicht. Also da darf man einfach auch nicht unachtsam sein. Aber das ist ein anderes Thema. Zum Thema Agents und Beziehung ist, glaube ich, einfach wichtig im Kopf zu haben. Ich habe es jetzt versucht, so simpel wie möglich mal zu erklären. Es hilft halt total, sich selber viel mit KI zu beschäftigen, indem man damit arbeitet, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, was könnte das Modell potenziell tun. Also wenn ein neues Modell kommt, dann sitze ich Tage und Stunden und teste, um zu sehen, wie sinnvoll diese Denkschritte sind und stelle dann halt fest, keine Ahnung, das neue Modell von Google 2.5, krass gut, krass spot on. O3, super mächtig von OpenAI, macht aber manchmal noch so Bögen, wo ich sage so, warum
versteh
macht er den
nicht,
jetzt?
Ja, kann ich nicht nachvollziehen.
Und da merkt man so, okay, vielleicht ist das ein besseres, rohes Modell, was noch besser feingetuned werden muss. Und schon habe ich ein intuitiv besseres Verständnis für das Auto, in dem ich sitze. Ob ich sage, dem Mercedes-Autopiloten, dem traue ich irgendwie mehr als dem Tesla-Autopiloten. Warum auch immer.
Ja gut, und das Auto ist ja ein schönes Beispiel. Es gibt einfach, sind wir auch mal ehrlich, 99% der Menschen, die Auto fahren, haben keine Ahnung, warum das Auto überhaupt fährt.
Grundsätzlich stimmt das, aber das Motor vorne drin ist, das wissen die meisten. Oh, wie der jetzt funktioniert, so, nicht,
ganz
aber
genau.
Ne, dass du weißt, da so, ist ein LLM dahinter und nicht eine Datenbank. So,
genau.
Ne, das meine ich.
Und in dem Bild bleiben, gehörst du wahrscheinlich zu denen, die auch Fachzeitschriften wälzen und sich wirklich auch auskennen und Modelle gegeneinander vergleichen und so weiter. Also da werden wir ja auch alles sehen. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem Agents. Wenn wir das, also ich weiß, es ist sehr schwierig im Moment, aber was würdest du so prognostizieren? Ist das ein Phänomen, was sich wirklich in breiter Ebene ausrollen wird? Also wird künftig jeder so ein Agent haben oder ist das jetzt vielleicht noch viel zu früh, das so einzuschätzen?
Also ich glaube schon, in irgendeiner Form wirst du die haben, weil das einfach ein so gutes Hilfsmittel ist und du in gewissen Lebenslagen einfach merkst, ganz ehrlich, goddammit, kümmere dich bitte einfach drum und gibst es dem Agent. Doch, das schon. Also ich habe relativ viele laufen, um auch zu testen und kenne deswegen auch die Limitation, aber wir haben auch Agent angereicherte Workflows, also die eher wie so ein Ablauf sind, aber halt eben mit Reasoning-Modellen dazwischen. Und da kriegst du dann schon so gute Ergebnisse, wo du sagst, ey, das hat früher jemand händisch gemacht oder gar nicht gemacht. Noch schlimmer, einfach jemand hat es gar nicht gemacht. Und also ich glaube schon, das wird sich verbreiten. Die Frage ist ein bisschen, in welchem Bereich wann zuerst. Und ich glaube, das überschätzen wir, was das jetzt alles dieses Jahr heißt. Und wir unterschätzen massiv, wie wir in 10 Jahren oder in 15 Jahren die Kinder auf den Schulhöfen stehen und sich nicht mehr darüber unterhalten, hast du ein iPhone oder ein Android, sondern, boah, Alter, du hast so einen runtergetweakten Agent oder KI oder was auch immer, oder du arbeitest nur mit dem und dem. Ich glaube schon, das macht einen Unterschied irgendwann. Und viele Sachen werden aber im Hintergrund natürlich laufen.
Ja, ist auch dann wieder freaky, wenn die sich untereinander vernetzen. Also wenn wir da nochmal einen Schritt weiter gehen, dann sind wir ja schon im Science-Fiction-Bereich.
Oh, ja.
Und ich meine, ganz ehrlich, ja, wer führt dann die?
Gute Experimente. Ja, also da gibt's so virale Videos, wie die dann halt ihre gibberish eigene Sprache entwickeln, weil
und dann sind
die,
wir raus.
Christoph. Ja, weil die Klartextsprache. Ich bin dann raus. Da habe ich ein Interview gemacht mit dem Unternehmer, dem wir uns beteiligt haben. Der Gründer Rasmus Rothe sagte vor auch schon 2 Jahren im Podcast AI to AI Interaction. Und dann haben wir damit immer wieder experimentiert. Und das ist das, was du siehst, wenn du bei DeepSeek den Denkvorgang siehst. Der braucht, weil es ein Sprachmodell ist, schreibt einen Satz und antwortet mit dem nächsten Satz. Und allein, dass bei DeepSeek einige Sachen plötzlich chinesisch sind, führen ja dazu, dass ich sie nicht lesen kann. Und dann merkt man schon, okay, wait a minute. Wenn das jetzt irgendeine Datensprache wäre, dann so, weil die beiden sich dann sagen, hey, das ist super ineffizient, hier auf Deutsch zu reden. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Lass uns kurz mit Hexcode und so weiter austauschen.
Was auch immer, ja.
So, das ist dann echt schwierig, weil du dann eine KI brauchst, um die KI zu lesen. Und da gibt es tatsächlich Experimente. Da gibt es Apollo Research zum Beispiel, das ist so eine Sicherheitsfirma, die testen dann Modelle. Und da wird dann auch immer mal wieder gesagt, es ist gefährlich, wenn so ein Modell versucht, dich bewusst zu hintergehen. Das gibt es tatsächlich. Aber man darf halt nicht vergessen, man bringt die halt auch immer an so eine Grenze mit den Tests, die man macht. Und da liegt es wieder an uns Menschen, dafür zu sorgen, dass die Leute, die auf der Straße mit einem Auto fahren, nicht alle kreuz und quer fahren, nicht alle vorwärts und rückwärts, wenn sie wollen, sondern dass es Straßen gibt, an die man sich hält, Parkplätze gibt und so weiter. Und natürlich gibt es Leute, die mal einen Unfall bauen oder damit durchdrehen, aber es ist eben nicht die Regel. So.
Ja, Stichwort Regulation. Ich bleibe trotzdem noch mal ein bisschen bei der Beziehungsgestaltung. Mhm. Was jetzt mal fernab von unseren wirklich Szenarien und abgespaceden Vorstellungen, die ja vielleicht dann doch irgendwann viel schneller, als wir uns das jetzt vorstellen können, Realität werden. Stand heute, wie wirkt sich allein das, was wir bislang besprochen haben, so eine Interaktion mit Chatbots, ob wir die nur beschimpfen, ob wir die nur freundlich adressieren, da sitzt ja auf der anderen Seite eine Entität, die geduldig ist, ja, die man nicht aus der Reserve locken kann, egal wie du da reinschreist, ja, kommt immer gleichbleibend eine Antwort zurück. Was wird das mit uns machen, in dem, wie wir mit unseren ganz echten menschlichen Kollegen umgehen, wird das unsere Arbeitskultur verändern, indem wir so etwas erleben? Wird das unser Niveau oder Anspruchsniveau, was Zusammenarbeit betrifft, prägen? Und wenn ja, in welche Richtung?
Oh, das ist eine super Frage. Ich habe, als ich im Urlaub in Südafrika war, war so viel los in KI und habe ich ein Video gemacht zu der Gerlich-Studie, die jetzt jüngst erforscht hat, macht uns ChatGPT dümmer, in kurz gesagt. Mhm. Und dasselbe gab es schon mal 2009 mit Google. Und meine Hypothese ist, ich bin da relativ schlicht, ist relativ einfach. Ich sage halt, wenn du kein Korrektiv hast und die Basics nicht verstehst, dann macht es dich dümmer, fauler, schlechter, durchschnittlicher, zum schlechten Kollegen, hart gesagt. Kannst du die Grundlagen, also kannst du mit deinem Tool umgehen und beherrschst du das, verstehst du das, die Feinheiten und so weiter, dann macht es dich einfach zu einem Kollegen, zu einer Kollegin, die deutlich besser, durchdachter, versierter, schneller und so weiter ist. Und das erlebe ich im Alltag auch. Also Leute, die halt eben diese Grundlagen haben, die macht das so gut. Also wirklich, du siehst einen riesen Spread an Leuten, die Pro-User, Advanced-User, Elite-User, wie auch immer sind und welchen, die es einfach nur benutzen und sagen, hey, ChatGPT, mach mal. Mit der völlig falschen Haltung rangehen und das auch nicht gegenkorrigieren. Darin sehe ich eine Gefahr. Also aus dem beziehungsmäßig aus dem Auseinanderdriften zwischen so einem Technokraten-Elitetum. Mhm. Es gibt ja auch eine wirtschaftliche und politische Elite, die eine Verantwortung trägt und die zu häufig nicht übernimmt. Und Leuten, die sagen, ja, lass die anderen mal machen. Und das finde ich gefährlich. Das finde ich nicht gut und nicht das, richtig.
Und das ist ja eine Strömung, die wir auf allen Ebenen immer sehen, dass wir so ein Auseinanderdriften haben, dass wir sagen, wir haben die sich wirklich in was rein bohren, die sich wirklich da reingehen und da auch mit allen Pros und Cons arbeiten, die da differenziert haben und dann die Menschen, die es relativ stumpf anwenden, kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Bei mir kam nochmal so ein anderer Gedanke auf, wenn du da auf der einen Seite einen in Anführungszeichen Kollegen hast, Kollege KI, der dir zuverlässig Arbeit abnimmt, in einer hohen Qualität. Mhm. Ja, gehen wir mal mit einer guten Haltung vorausgesetzt an das Werk. Und was macht das mit der Beziehungsgestaltung beziehungsweise mit der Verbundenheit von Teams? zu meinen echten Kollegen. Lerne ich nicht, dass das im Zweifelsfall mein viel besserer Kollege ist. Pass mal auf, die anderen, mit denen gehe ich mal Kaffee trinken. Aber im Grunde, ja, mein Kollege ist das Gerät. Also wirklich die Verbundenheit.
Ja. Ich glaube, auch da würde ich die Firmenkultur mit einbeziehen. Und es gibt einen Unterschied, ob Unternehmen sagen, wir packen KI obendrauf und automatisieren damit und automatisieren Leute weg. Das ist ja der Hintergedanke, der häufig da ist. Und Unternehmen, also manchmal nicht ausgesprochen, aber ist an vielen Stellen der Fall. Und Unternehmen, die sagen, ich nehme KI in die DNA. Und das ist so ein bisschen wie, du bist in der DNA ein digitales Unternehmen. Das heißt nicht, dass du nicht auch mit einem Notizbuch in einem Meeting sitzt und da mal Notizen machst. Weil es was anderes ist, als die nur digital zu machen. Die Chance besteht darin, wenn die Kultur das auch ermöglicht und auch der Umgang, die Beziehung zu vertiefen, weil ich beispielsweise auch eine Nachricht von einem Kollegen, die ich jetzt missdeute, mithilfe von KI vorbesprechen kann und einen Sparringspartner habe und sagt, du, habe ich es falsch verstanden. Also ich erlebe Beispiele, wir hatten mal ein gleich zu Anfang von ChatGPT echt ein kritisches Meeting und ich habe danach gesagt, nicht nur zusammenfassen, sondern das, was ich meinte mit, oder muss GPT-4 schon draußen gewesen sein, was liest du noch zwischen den Zeilen? Und dann eine neutrale Instanz zu haben, die dem Team dann Feedback gibt oder mir Feedback gibt, ist schon nochmal was ganz anderes. Und ich kann dann in die Beziehung anders reingehen. Da sehe ich eine Chance drin. Aber das muss man sehr reflektiert tun. Und das geht nur, wenn ich sage, KI zur DNA des Unternehmens und nicht einfach obendrauf als Effizienztool.
Wie challenge das Thema Leadership und Führung?
Enorm. Weil Führung ist relativ einfach zu ersetzen, denn du hast mit Führungspersonen einen Sparringspartner und du musst am Ende nur entscheiden. Und die KI hat ganz viele Dinge zum Entscheiden. Und ich habe das auch schon getestet, wie der Pro-Mode, also der teure Modus von ChatGPT, bei kniffligen Sachen entscheiden würde. Wir arbeiten intern nur mit Kundenkürzeln und Mitarbeiterkürzeln. Also ich kann alles Mögliche auch testen und habe mal was Internes ausprobiert von uns, also von mir. Und habe eine sehr fundierte, gute Entscheidung bekommen, die ich anders getroffen hätte, weil sie mich selber betroffen hat. Also ich bin, mal kurz gesagt,
du bist der Teil des Systems, ja.
Ich bin Problem und Lösung meiner Firma, zugleich. weil ich das Gesicht auch nach draußen bin. Und der CEO. So, das ist ein Vorteil, das hat aber auch Nachteile. Und die mit Distanz reflektiert zu sehen und dann zu erleben, wie darüber auch entschieden werden kann, ist krass. Jetzt muss man halt nur bedenken, Achtung, es ist ein rein stochastisches Modell, was das macht. Das macht es sehr krass. Das heißt, ich lasse so einen Prozess ein paar Mal durchlaufen. Und das macht der Pro-Mode schon automatisch. Also der läuft einfach ein paar Mal durch diese Entscheidung durch und gibt dann die beste raus. Kommt aber eben auch immer darauf an, was hast du als Bestes als Ziel definiert. Also diese Zieldefinition, die machen wir als Menschen immer noch selber. Google nennt das Human in the Loop und das halte ich für wahnsinnig wichtig. Ich sage sogar Human in the Lead, um zu wissen, wir geben das Ziel vor. Aber das geht und das macht viel mit Leadership und da haben auch viele Führungskräfte echt Angst vor, das bemerke ich auch. Die glauben, sie schreiben noch mal ein bisschen was mit der KI, aber in Wirklichkeit ist eigentlich das Kraftvolle, schneller zu werden, auch um Entscheidungen zu treffen.
Ja, und jetzt hätte ich mal so die Beobachtung, aber das ist vielleicht auch nur ein Klischee, dass wahrscheinlich die Kompetenz im Umgang mit KI nicht unbedingt zunimmt mit Hierarchieebenen. Also um das mal freundlich auszudrücken, was ist deine Beobachtung?
Ich weiß ja, ich bin ja bekannt für Schwarz- und Weiß-Aussagen. Ich versuche es mal in die Christoph-Magnus-Sprache zu übersetzen. Ich wurde gefragt und dann meinte ich, nee, dein Chef ist zu langsam und wahrscheinlich nicht schlau genug, um KI einzuführen. Tatsächlich hast du natürlich krasse Unterschiede. Du hast Leute, die setzen sich krass damit auseinander. Dann aber viele in der Theorie auf Metaebene. Und viele sagen, ja, ich brauche das alles nicht wissen. Und dann siehst du, wie die selber damit umgehen und merkst, die stecken halt nicht tief genug drin, um zu verstehen,
also
was
mal
könntest du damit machen.
Also nur mal drüber und drüber fliegen. Und ich habe das mal ein bisschen Harari gelesen, das reicht.
Reicht nicht. Und da gibt es krasse Beispiele. Also es gibt eine sehr erfolgreiche junge Firma im KI-Bereich, die das Produkt Cursor entwickelt hat. Das ist ein Programmierungstool, eine IDE, also Integrated Development Environment, wo man drin coden kann. Also du kannst da drin coden. De facto haben die eigentlich nur ein Public-Tool genommen, das einmal kopiert, mit KI aufgemotzt, aber das haben sie sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Und das waren am Anfang nur 5 Leute. Das sind jetzt, nagel mich nicht fest, aber immer noch, ich glaube, 40 Leute oder sowas. Die sind nicht groß. Die sind mit über 10 Milliarden mittlerweile bewertet. Die nutzen aber auch ihre Tools intern, haben KI-Prozesse und so weiter. Die haben das richtig in der DNA drin. komplett, aber die verstehen eben auch jeden Teil davon. Und das ist halt echt krass, wenn du die Sachen so in Frage stellst und so aufbaust. Das fasziniert mich. Also mich fasziniert mehr Beziehungsthema, was du gerade angesprochen hast. Was macht das mit Organisationen und welche Möglichkeiten gibt es? Wie sieht Blackboard aus als Organisation, die KI in der DNA hat und nicht einfach KI benutzt? Ist für mich die viel spannendere Frage und intern und wie gehen wir um und so weiter, als was ist das nächste geile Tool?
Ja, natürlich. Nur jetzt, ich verwende ja immer gern das Bild Schraubenhuber und Co. KG, weil ich finde, dann hat jeder sofort so ein Bild. Deine Reaktion verrät mir, du auch.
Ja.
Auch die werden ja jetzt schon mit KI arbeiten, ja, oder mittelfristig, ja, definitiv. Versuch mal in so einem Rahmen vielleicht zu prognostizieren, was könnte das für einen Impact haben auf deren Arbeitskultur, auf deren Verständnis von Leadership, wenn die plötzlich merken, es ist nicht nur darum, damit getan, ein Tool einzusetzen, sondern wir brauchen, vor 5 Jahren haben wir uns vielleicht darüber unterhalten, dass wir eine Digitalstrategie brauchen. Jetzt reden wir definitiv davon, dass wir eine AI-Strategie brauchen. Was siehst du da für Implikationen?
Ja, vielleicht sollte sich ein Leadership-Team einfach die Frage stellen, brauchen wir vielleicht eine Strategie oder eine Kultur im Unternehmen noch über der Strategie, die heißt, wir sind Transformation Ready anytime und offen dafür, denn Schraubenhuber und Co. KG, ich nehme mal das Beispiel Wirt, kann man von ihm halten, was man will, aber er hat einfach tolle Sachen auch gemacht in der Art, wie er das Unternehmen aufgebaut hat an vielen Stellen. Ich habe viele Bücher gelesen, um das zu verstehen. Als ich gegründet habe, wollte ich nachvollziehen, was genau hat er gemacht. Der konnte den Vertrieb selber, der ist selber hingefahren, hat selber Schränke mit Schrauben bei den Kunden hingestellt, die sie dann dort nehmen konnten, neue Abrechnungsmodelle. Der verstand die Mechanismen, die da stattgefunden haben. Wenn ich als Schraubenhuber und Co. KG meine Kunden besser verstehe und weiß, die Wertschöpfung liegt nicht in unserer Rechnungsstellung. Die kann ich mit KI automatisieren. Aber ich gucke mir diese Kundenbeziehungen an, die wir pflegen. An welcher Stelle möchte ich KI einsetzen? Wofür möchte ich sie einsetzen dort? Was kann ich dort machen? Wie verändert sich mein Produkt? Oder gehe ich in die Forschung des Produktes und so weiter? Dann tut sich da ein Feld auf, an dem man arbeiten kann als verantwortliche Führungskraft. Das ist großartig. Das ermöglicht Transformation. Habe ich aber eine Kultur, die sagt, ist alles gefährlich und schwierig, wenn man sich ändern, brauche ich mich nicht wundern. Und das ist, glaube ich, die Möglichkeit, und das sollten wir auch gerade in Deutschland uns nochmal vor Augen führen. Ja. Wir haben hier nichts. Ne? Also wir haben hier keine
Bodenschätze.
Wir sind eigentlich ein kleines Land mit hohem Innovationsgrad, weil wir uns lange auf Ausbildung und gute Qualität konzentriert haben und uns manchmal ein bisschen sehr auf glückliche Zufälle ausgeruht haben. Jetzt hinzugucken und zu sagen, dieser Fleiß, die Disziplin, die Innovationskraft, ins Detail reinzugehen, bietet eine riesige Chance. Eine riesige Chance. Und die, glaube ich, können wir wahrnehmen. Und auch Schraubenhuber Co. KG, die können die wahrnehmen im Kleinen, dass du sagst, was sind wirklich die Sachen, die wir uns jetzt packen? Und ich würde eben noch eine Ebene über der Strategie nehmen und sagen, was für eine Kultur habe ich, die das erlaubt oder nicht erlaubt?
Du hattest ja zusammen mit Michael Trautmann die Gelegenheit, Friedhof Bergmann mal kennenzulernen. Er lebt schon ein paar Jahre nicht mehr. Was würde er sagen, wenn er das noch erlebt hätte? Wenn er noch die Entwicklung von KI, von ChatGPT, von Large Language Models, wenn er das gesehen hätte, was würde er sagen in Bezug auf New Work? Weil Technologie, wenn wir nochmal zurückspringen auf die 80er Jahre, wann New Work entstanden ist, war ja auch ein Layer in dem Konzept. Was würde er dazu sagen?
Ich kriege immer richtig Gänsehaut, weil du gerade gesagt hast, ein paar Jahre tot, weil mein Sohn immer gesagt hat, dein Freund, der Bergmann, ich habe echt geweint an dem Tag, als er verstorben ist, und habe den Kindern den Film gezeigt, und mein Sohn legte die Hand auf meine Hand und sagt, dein Freund, der Bergmann, der war noch ganz kleiner. Und ich habe ihn zweimal sehr intensiv getroffen. Und beim zweiten Mal ist mir aufgefallen, als wir wirklich lange gesprochen haben, da haben wir ihn im Rollstuhl nach Flint gefahren. Weil er wollte unbedingt nochmal an diese Er wollte an diese Treppe, wo ihm dieser Einfall kam. Und du hast diese Frage mit Technologie gestellt, und ich hole einmal deswegen aus, weil er steht ja an einer tief menschlichen Stelle. Und ganz viele Menschen haben nicht begriffen, dass sein Grad, Technologie einzusetzen, und er war extrem innovativ. Ich bin mir sicher, er hat es auch schon durchdrungen, weil es gab auch KI in den 80ern. Wir haben es auch im Buch mit drin erwähnt. Und er fände es eine großartige Möglichkeit, denn er hat gesagt, Zitat, wir haben heute die technologischen Möglichkeiten, Arbeit völlig neu zu denken und zu organisieren.
Ja, im Prinzip hat es ja als Vorbedingung auch gesehen. Ja? Also es war ja logischerweise in das System mit reingedacht.
Mhm. Und hätte er diese Möglichkeit genutzt, und deswegen kam ich auf diesen Moment, der für mich auch so emotional war, damit auch zu verstehen, dass man Gespräche anders moderieren kann, Menschen anders zusammenbringen kann, so, dann hätte er nochmal einen Raum an Möglichkeiten gesehen. Der war immer vom Typ her Raum der Möglichkeiten. Das hat mich krass fasziniert. Der einzige Punkt, glaube ich, wo er kritisch gewesen wäre, und er und ich haben ein Alignment gehabt bei dem Thema Freiheit. Nämlich frei zu entscheiden, eigenverantwortlich zu agieren. Und ich glaube, er wäre kritisch mit den großen Tech-Konzernen zu gucken, wie viel Freiheit oder Einschränkung geben die, was müsste man regulieren. Und da hätte er auch auf der Seite stark mit hingeschaut und geguckt, okay Leute, kann man alles machen, aber er wäre mit Sicherheit ein großer Open-Source-Verfechter gewesen. Gab es ja vorher auch schon, aber Open-Source im Sinne von KI und Large Language Models. Aber das ist meine Einschätzung dazu. Aber grundsätzlich wäre er auf der Seite der Möglichkeiten gewesen, die es hier jetzt gerade gibt.
Mhm. Ich hatte ja die Chance, letztes Jahr bei der South By dabei zu sein und mir das mal anzuschauen. Und ich fand das sehr beeindruckend, dass in dem Land, wo das ja nun mal noch viel stärker vorangetrieben wird und sehr viel Innovationskraft, auch was AI betrifft, einfach beheimatet ist, wie stark da der Ruf damals war. Dieses Jahr war ich nicht da. Wäre spannend gewesen, das mal zu hören, nach Regulation. Also, dass wir Deutschen da sehr schnell hinkommen, ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, aber auch in den USA war, reguliert uns.
Ja. Also, ich glaube, wir übertreiben es ein bisschen an einigen Stellen.
Genau, wir sind ja nicht im Verdacht, zu zögerlich zu sein.
Das macht halt Angst bei den Leuten und das ist nicht gut. Ich sag immer, kein Blödsinn. So, weißt du, du musst halt wissen, was du tust und es darf mal was schief gehen. Aber es darf halt systematisch kein Blödsinn geben. Was mich viel mehr stört, ist, dass es große Unternehmen gibt oder ganze Systeme, die dann damit durchkommen. Im Banking, im Finance. Wenn die Kohle da ist, dann kommen die alle damit durch. Und dem Rest dann Angst zu machen, ist falsch. Bei den Großen einfach zu sagen, reguliert uns, da sage ich, die haben eine Eigenverantwortung, weil die Technologie so schnell geht. Weißt du, das, was wir jetzt hier besprechen, da sind viele einfach noch nicht weit genug in den Bereichen der Regulatorik. Das weiß ich, weil ich es bei Cloud Life miterlebt habe. Da habe ich wirklich Verantwortlichen erklärt, welche Unterschiede es bei Cloud-Anbietern und so weiter gibt. Riesige Unterschiede. Bei KI ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist so schwer für einige zu erfassen. Allein, dass ein Modell nicht programmiert wird, sondern trainiert wird und dann feingetuned wird, das ist vielen einfach
überhaupt nicht klar.
Überhaupt
und auch nicht,
klar.
Nicht begreiflich, ja.
Oder schwer begreiflich, ne? Also ja, an DeepSeek hat man es ja gesehen, ne? Also die Chinesen sind einfach wahnsinnig weit in der Technologie zu verstehen, wie es funktioniert und viel schneller im Adaptieren. Und man kann sich davon was abgucken, aber wir sind häufig zu. Ich sage eben nicht, die schlechten Sachen abzugucken, sondern nur zu verstehen, wie gehen sie vor mit dieser Einschränkung, die sie teilweise haben und der Regulatorik zu sagen, okay, wie können wir da drin agieren?
Mit so einem, sagen wir mal, einfach mit einem Forscherblick drauf zu schauen, ja? Mit einer offenen Neugier und nicht mit einer bewertenden Haltung, sondern einfach mal gucken, spannend, so wird's gemacht. Wir schwenken mal so langsam Richtung Zielgerade und ich würde dich ja gerne noch mal ein bisschen persönlich packen, weil eins der Good Work-Prinzipien lautet ja digitale Balance. Jetzt haben wir ja zugegebenermaßen dem Thema geschuldet, uns komplett in der digitalen Welt aufgehalten. Und ich habe ja gehört, gelesen, ich weiß es gar nicht mehr, dass du ja durchaus auch deine, neben Meditation, auch deine sehr analogen Bereiche im Leben hast, ja, das Journaling, das hat mich fasziniert. Da möchte ich mal ganz kurz mal nur mal reintauchen. Was machst denn du da in Sachen Journaling? Berufsneugierig wie ich bin, würde ich das gern verstehen. Also wirklich richtig analog mit Stift Klatte oder wie gehst du davor?
Ich habe es heute nicht in der Tasche tatsächlich, ich habe es sonst immer dabei. Ein Tagebuch, das ist ungefähr so die Größe vom Telefon, so ein bisschen ganz Ticken größer und ganz bisschen breiter.
Ach, so ein ganz kleines,
So ein kleines, genau. Bewusst so ein kleines. Es hat auch keine Linien, Punkte oder irgendwas, sondern Clean Pages. Und ich habe das schon, ich glaube, ich habe angefangen 13, 14, 15, irgendwo so da. Und immer unterschiedliche Bücher, aber ich habe irgendwie einfach Sachen aufgeschrieben. Ich habe eine Sauklaue. Also wirklich, ich habe echt eine ganz schlimme Handschrift, ganz furchtbar. Wie so ein Arzt. Entschuldigung an die Ärzte, aber es wird mir immer nachgesagt, ich sei wie ein Arzt, keine Ahnung warum.
Man muss keine Sauklaue haben, um Arzt zu werden.
So. Und also ich mache es so, ich schreibe, also ich habe so verschiedene kleine Icons, weil ich meistens einfach losschreibe. Also ich mache das Ding auf und habe das Bedürfnis, was aufzuschreiben. Gedanken, eine Reflexion, ein kleines Zitat von den Kindern, eine Situation. Und ich mache das vor allem mittlerweile intuitiv, manchmal auch nur digital, am Telefon, aber in vielen Fällen und in den meisten Fällen händisch, weil mir das irgendwie gut tut, das runterzuschreiben, sei es mal eine Idee oder eine Liste. Und weil es eben durcheinander ist mit beruflich und privat, habe ich so Icons, die habe ich definiert und kann danach durch den Text gehen. Und ich schreibe dann rein, plus, minus, was war gut gestern, was war schlecht, und schreibe auch dazu, warum, das ist mir immer wichtig, also warum ich das Gefühl habe, und das teile ich auch nur mit dem Tagebuch. Und was ich mache, und diese Routine habe ich echt viele Jahre, ist, ich lese dann immer mal wieder, wenn ich Lust habe, rein und blätter zurück oder auch beim Jahreswechsel. Also ich ändere jeden Tag die Buchfarbe, jedes Jahr die Buchfarbe. A, um zu wissen, welches Jahr war das, weil ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich kann das sofort sagen, ach, das war im grünen Buch oder die Idee steht da. Und ich gebe jedem Jahr so eine Farbe und damit eine Tendenz. So,
so ein Tone, ja.
So ein Tone, ja. Und das macht mir irgendwie Spaß. Ja, so ein Motto.
Moment, aber diesen Ton, den setzt du ja, der entwickelt sich ja, oder? Im Laufe des Jahres.
Nö, den setze ich, nö. Es ist ja so, ich sage auch den Kindern immer, wer entscheidet, wie euer Tag wird? Das macht ihr selber.
Okay.
Es ist für mich eine Haltung. Also du gehst aus dem Haus und du kannst dich aufregen über alles, was draußen passiert.
Das stimmt.
Aber es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, if you have a piece of shit on the nose, everything smells like shit. Mhm. Das ist halt so. Entweder so. Und das heißt, ich setze mit diesem Ton auch den Ton für das Jahr und brauche mich dann nicht beschweren.
Ja, das finde ich abgefahren. Also nimm uns mal mit, was wäre denn so ein Ton? Also wenn das nicht zu intim ist jetzt.
Also, aber so ein ist nicht. Also ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel so einen sandfarbenen Ton. Ruhig, beruhigend, alles ein bisschen down.
Also wirklich letzten, auch buchstäblich die Farbe.
Die Farbe. Lass sie nicht Wüstensand, sondern so goldig, sandig, beige, sowas in der Richtung. Mhm. Und ich habe mir dann aufgeschrieben, warum, weil meine letzten Jahre waren echt wild und da war ganz schön viel los. Ich habe gesagt, ich gehe bewusst rein, auch in so ein Jahr, ich sprinte zu keinem Flieger, ich hetze nicht morgens irgendwo hin und ich nehme das morgens in die Meditation mit rein. Das Bild, die Ruhe. Stell dir vor, du sitzt in der Wüste und siehst so einen Sonnenaufgang, so alles ein bisschen golden. Alles ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen entspannter oder so ein Haus mit viel Holz.
Ja, ist wie so ein Art Filter, oder? Durch den du die Welt betrachtest.
Ja. Mhm. So, und dann mache ich dieses Buch auf, schreibe Sachen rein. Und das ist schon sehr anders als in einem Jahr, wo ich, was habe ich denn mal für ein Buch
Pink,
gehabt?
Pink, Türkis.
Pink habe ich auch mal dabei gehabt. ich habe mal NATO-Grün dabei gehabt.
Wow.
So, die Russen sind danach erst in der Ukraine einmarschiert. Also ich weiß nicht, was ich für ein Zeichen habe. Aber keine Ahnung, gelb, orange, alles schon dabei. Also ich denke mir was dabei. Mhm. Und allein dieses Spielerische macht mir Freude. Und dann lasse ich aber in dem Buch zu, dass da eben alles mit drin steht und ich nicht morgens exakt immer denselben Prozess habe. Sondern wenn ich Lust habe, mache ich es auf, fange an zu schreiben. Und durch dieses Simple mit, wie war mein Tag gestern, kann ich immer irgendwie anfangen. Oder ich notiere mir sofort eine Idee und ich schreibe mir mindestens auf, welcher Tag es ist, wo ich gerade war und wie ich mich gerade irgendwie fühle. Und das ist schon schön, dann auch zurückzugehen und da mal reinzugucken und zu merken, ich entwickle mich weiter an einigen Stellen oder Mensch, das Ding habe ich von alleine gelöst. Also das ist ein total schöner Prozess. Ja, den würde ich auch nicht aufgeben wollen.
Wie viele Bücher müssen wir uns jetzt vorstellen? Seit wann machst du das?
Wie gesagt, also seit ich 15 bin, aber ich habe nicht alle in meinem Buchregal. Ich habe die aus den letzten 8 Jahren wahrscheinlich zu Hause unten stehen, sodass ich quasi immer mal rankomme. Aber viele liegen auch im Dachboden. Ich bin nicht so der Typ Attachment. Also wenn irgendwas weg ist, ist es weg. Aber so aus den letzten 8 Jahren, da war bei mir halt auch familiär wahnsinnig viel los. Und dann nochmal reinzugehen und zu sagen, wie war das Gefühl wirklich? Oder betrüge ich mich jetzt gerade, weil ich glaube, das war so? Und dann lese ich nochmal rein und sehe so, ah, okay, krass, guck mal. Und das hilft mir.
Ja, Wahnsinn. Also 711 Videos auf YouTube, unzählige Tagebücher. Dann hast du, wie viele Folgen habt ihr veröffentlicht bei On the Way to New Work? Ihr seid auf der Richtung
500, oder? Ja, ich weiß es nicht, aber Richtung 500. Also Michael kennt immer die Folgenzahl sehr gut. Ich müsste nachgucken heute, ich wüsste es nicht.
Also ich mache jetzt mal einen auf ChatGPT. Ist da ein Muster, Christoph?
Ich habe ein Tattoo auf meinem Arm, ein einziges hier. Mhm. Ich wollte auf den anderen Arm meine Telefonnummer machen, weil die dieselbe ist. Aber hier steht Create. Und ein Punkt dahinter. Und das ist das eine verbindende Ding. Mir macht es Freude, zu createn. Das erfüllt mich durch und durch. Und wenn ich das machen darf, dann bin ich auch sehr glücklich. Mhm. Und so ein Tagebucheintrag ist schon was Schönes, Kleines, Createdes.
Create sehe ich da aber auch vor allen Dingen diese wahnsinnige Ausdauer und Konsequenz, das auch gleichförmig in einer gleichförmigen Struktur zu bleiben. Weil ich kenne ja viele Menschen, die sagen, ja, jetzt mache ich hier meine Podcast-Phase, dann finde ich das ganz cool und dann hauen die relativ schnell 50 Folgen raus und dann, oh nee, dann kommt was Neues und dann schreiben sie und dann machen sie das. Also ist ja eine Sache zu kreieren und eine andere Sache auch irgendwo in einer gewissen Weise in der äußeren Form konsistent zu bleiben.
Ich glaube, das sieht nur im Nachhinein so aus. Ich glaube, die Konsistenz kommt nachher durch die Geduld und durch das Weitermachen. Und dann gibt's Dinge, die habe ich ausprobiert, die mache ich nicht weiter. Mhm. Und dann gibt's manche Dinge, und das merkt man, glaube ich, erst im Nachhinein. Mhm. Genau, die habe ich verworfen. Das kommt dann im Nachhinein, drauf zu gucken und sagen, ach, guck mal, das mache ich jetzt halt konsequent immer schon so. Mhm. Ich glaube, ja, aber ja, ich wurde mal gefragt, so relativ am Anfang vom Podcast noch, als ich mal meinte, was ist das Geheimnis von einem Podcast? Ich habe gesagt, ich glaube, durchhalten.
Auf jeden Fall. Also ich würde das auch sagen. Ich habe, um Gottes Willen, das ist was total Profanes. Ich habe, als ich mit Good Work angefangen habe, habe ich ein Olivenöl gekauft in einem Supermarkt. Weil, und jetzt mal ganz, jetzt wirklich banal, einfach weil ich die Flasche so toll fand. Das war so eine schön grüne, gelbgrüne Metallflasche und ich fand das total, wie so ein Kanister, so ein runder. Und surprise, surprise, es schmeckte sogar gut. Okay, also nächste Flasche und dann nächste Flasche und dann nächste Flasche. So, und jetzt stehen bei uns auf dem Regal, leider gibt es das jetzt nicht mehr, ist echt dämlich, stehen bestimmt 25 von diesen gleichförmigen Olivenölflaschen und zwischendurch habe ich auch gedacht, ah, okay, da habe ich angefangen mit Good Work. Das ist so sinnbildlich ja, für dieses Dranbleiben.
Ja, ja.
Und mich motiviert das total. Total. Und ich weiß, dass viele Menschen dann voller Ehrfurcht auf sowas schauen, was du fabrizierst, was ja auch wirklich Respekt abzollen kann und sagen, Wahnsinn, wie er dranbleibt. Man muss es ja irgend auch schon so einen Punkt geben, wo du sagst, das fasziniert mich einfach. Auch zu sagen, nicht nur einfach kreieren, um das Kreieren willen, sondern da auch mir so eine Form zu geben, der ich auch über eine gewisse Strecke treu bleibe. Auch wenn du manche Dinge nicht weiterverfolgt hast. Das ist ja also ansonsten würdest du mir Angst machen.
Nee, bei mir ist es wirklich, also mir macht inhaltlich mein Thema sehr viel Spaß. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell jetzt die Zeit mit dir rumgegangen ist. Ne? Also
ja, stimmt,
weil deine
wir
Fragen
sind schon eine
auch
Weile
so schön
dabei.
Waren und irre. Das merke ich einfach. Und diese Kombination, dass ich dieses Create damit reingenommen habe in den Job, das war dann irgendwann eine bewusste Entscheidung. Und das hilft mir natürlich enorm. Sonst würde das nicht gehen, aber ich würde auch eingehen mittlerweile. Michael ist beim Podcast auch ein sehr großer Treiber, also einen Partner zu haben, sich auch durch dick und dünn zu gehen, auch so mal durch schlechte Phasen, so zu sagen, man gibt sich ein Commitment. Naja, und dann drauf zu vertrauen, auch mal nicht auf jede Zahl zu gucken und zu sagen, ja, also ich könnte, deswegen, ich wusste jetzt zwar, welches das meistgeguckte YouTube-Video ist, weil es eben so absurd ist und so funny, aber ich könnte überhaupt nicht sagen, wie die letzten Videos waren und welches gut oder schlecht. Das ist not my point. Ich habe die dann gemacht, weil ich selber was gelernt habe, das teilen möchte. Und dann, wenn ein Mensch dabei ist, der sagt, das hat mir jetzt geholfen.
Dann hat's getaugt.
Ist doch mega. Mhm. Ist doch super. Mhm. Dann bin es nicht nur ich, sondern auch jemand anderes. Mega. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das andere ist, da komme ich zurück zum Anfang, diese Grundlagen, dieses Handwerk, die Handwerklichkeit. Mir geht es nicht um das Createn. Mir geht es um die Handwerklichkeit.
Ja, das ist Exzellenz und Meisterschaft.
Das ist schon geil. Und ich bin da nicht von Natur aus gut drin gewesen. Aber zu merken, ein Thema, was du einfach regelmäßig machst und dann passiert etwas. Also auch meditieren ist ein Handwerk. Du setzt dich halt nicht hin und machst eine App auf und fertig, sondern das dauert. Das dauert einfach lange. Ich habe jetzt einen Streak seit 313 Tagen oder sowas und jeden Tag auf der Matte.
Ja, Wahnsinn.
Wenn es nur 5 Minuten sind. Aber das macht was.
Schon der gute Wilhelm Busch wusste, Ausdauer wird früher oder später belohnt, meistens später.
I love it. So gut.
Ich wusste gar nicht, dass der Podcaster ist, aber gut.
Schön.
Christoph, zum Schluss ein paar Einschätzungen. Du musst dich entscheiden und dann hast du es auch geschafft für heute. Immer Mensch oder KI? Also Mensch. Auf wen würdest du setzen? Ja?
Mensch.
Immer okay, der Mensch. Analyse. Würdest du da eher sagen?
Ach so, also Mensch und KI. KI.
Mustererkennung.
KI.
Entscheidung.
Ach, Mensch.
Kreativität. Fies, oder?
Oh, die ist schwer. Mensch.
Empathie. Und in dieser Pause liegt die Antwort.
Hoffentlich, Mensch.
Aber du musst überlegen. Ich müsste auch überlegen.
Ja. Ja. Ja, hoffentlich, Mensch. Bei Empathie.
Irgendwie finde ich das ein total cooles Schlusswort, oder?
Schon. Also, richtig schöne Reise hier mit dir.
Fand ich auch.
Vielen, vielen Dank.
Danke, dass du uns in das Land der Möglichkeiten mitgenommen hast durch KI. War sehr, sehr schön. Vielen Dank, lieber Christoph. Tolles Gespräch.
Danke, Jule. Danke dir.
Lehrer Schmidt, der KI. Ich bleib dabei. Ich finde das Etikett nach wie vor sehr treffend. Auch nach der Stunde mit ihm, wo er doch wirklich wieder so anschaulich erklärt hat, wie wir uns dem Phänomen KI ganz praktisch hinwenden können. Denn eins ist klar, sie wird uns alle früher oder später mit massiver Wucht einholen. Die künstliche Intelligenz hat es zum großen Teil schon getan und dann gilt es einfach, sie auch bestmöglich zu nutzen, mit Sinn und Verstand. Genau das ist mein Ziel hier bei Good Work, euch da auch ein Stückchen was von rüberzubringen. Also, ein tolles Gespräch finde ich mit einem sehr angenehmen Gesprächspartner. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.